Ich knüpfe mal ganz kurz an diese Kindergarten-Story an und mit diesem Blumenstrauß. Es hat mich daran erinnert, worüber ich mit euch reden will. Ich kenne diese Unwilligkeit, dem nachzugehen, was Jesus so uns vor die Füße legt. Ich glaube, wir haben vor 2, 3 Jahren hier mal drüber geredet, auch die ganze Menschenfurcht, die uns da manchmal im Weg steht. Ich habe in meiner Gemeinde mal eine Predigt gehalten, die hatte das grandiose Thema bedeutungsvoll leben. Klingt ja schon mal nicht schlecht. Und am Ende dieser Predigt habe ich meiner Gemeinde 3 Fragen weitergegeben, die ihnen helfen sollten, bedeutungsvoll zu leben. Also kam nie von mir, das war alles ein bisschen geklaut, das war damals von Willow Creek so eine Predigtreihe. Aber, naja, gibt auch so manches Gutes auf der Welt, ne? Und die Fragen, die waren so bedeutungsvoll, dass ich von den 3 Fragen schon bloß noch 2 weiß. Aber die ersten beiden, die waren nämlich, bringt mir das, was ich jetzt tun könnte, echte Zufriedenheit? Das ging so um die Zeit, die wir so frei zur Verfügung haben. Es ging jetzt nicht darum, dass du morgens, Montagmorgen aufwachst morgens und denkst, bringt mir das heute Zufriedenheit, auf Arbeit zu gehen? Ah, nee. Das war's nie. Sondern so, was du an Zeit so hast, wieder einsetzen kannst. Bringt mir das Zufriedenheit? Und die zweite Frage war, hat das eine Bedeutung? Also macht das mein Leben bedeutungsvoll, was ich jetzt mache? Also das heißt jetzt nicht, dass man keinen Mittagsschlaf mehr machen kann. Das ist ja auch bedeutungsvoll. Ne? Kriegst du wieder Kraft oder so. Und in der Predigt hatte ich meiner Gemeinde erzählt, dass ich seit längerem schon mit der Sinnlosigkeit von YouTube-Videos kämpfe. Also deswegen, weil ich mich oft hinsetzte und irgendwelche Videos geguckt habe. Es gibt natürlich auch Wertvolles auf YouTube. Wir haben selbst in unserer Gemeinde einen YouTuber, der Fuchs. Wer kennt den? Mathe sagen, das ist super, ne? Gleich ein bisschen Werbung gemacht, ein paar Klicks mehr. Aber ich krieg nichts dafür. Ich krieg nichts dafür. Aber was ich dort auf YouTube nicht schon alles so Sinnloses geguckt habe. Und dann ist irgendwann die Zeit rum und in der Regel bin ich nicht irgendwie zufrieden ins Bett gegangen, sondern dachte danach, es hat nichts gebracht. Das heißt, es fühlt sich so leer an. Es blieb eine Leere zurück und die wurde umso größer, je mehr ich geguckt habe. Und wie gesagt, ließ mich nie zufrieden ins Bett gehen. Was ich bei der Predigt meiner Gemeinde nicht verraten habe, war, dass ich in der Vorbereitung für diese Predigt entschieden habe, jetzt ist Schluss damit. Und ich hatte schon dieses Drängen, also wenn Jesus schon seit 1, 2 Jahren mich da drängt, das mal ein bisschen einzuschränken. Und dann habe ich diese Predigt halt gehalten, ganz bedeutungsvoll. Und in der Woche nach dieser Predigt, das ging gefühlt so richtig nach hinten los. Weil ich habe also so gefühlt mehr geguckt als je zuvor, aber meiner Gemeinde diese 3 Fragen gegeben. Ne? Und da dachte ich, na, da predigst du schon da drüber und kriegst es selber nicht hin. Und in diesen Tagen kam dann eine Frage in mir hoch und die Frage war, was bringt mich eigentlich dazu, die Dinge in meinem Leben anzugehen, die mir Jesus irgendwie, die Jesus anstößt? Was bringt mich dazu, in meinem Leben die Baustellen anzugehen, wo Jesus sagt, komm, lass uns mal daran gehen? Was muss passieren, dass ich das, was Jesus als Chef so in meinem Leben spricht, durch das lebe? Eins, was ich einige Zeit sehr gern geguckt habe, waren Fail-Compilations. Okay, es kennen sozusagen mehrere. Wer kennt das nicht? Okay, für euch ist es ganz einfach erklärt. Die sich gemeldet haben, sind so ein bisschen die ältere Generation. Ihr kennt das auch. Pass auf. Also was? Achso, die ältere Generation. Ah, hast du die gemeldet, gut. Aber für alle, die es nicht kennen und ein bisschen älter sind, ihr kennt vielleicht noch früher so vor 20 Jahren auf RTL 2, da konnte man so Videos einschicken von so Missgeschicken, die passiert sind. Das Kind, das eingeschlafen ist und dann in den Suppenteller klatscht mit dem Kopf und so. Kennt ihr das? Ja, jetzt nicken auch die Älteren, das ist super. Und das gibt's halt jetzt auf YouTube, das heißt Fail Compilations. 10 Minuten lang ein Missgeschick nach dem anderen und auch ganz schön heftige dabei. Und du haust dich weg, wenn du das siehst. Du haust dich weg vor Schadenfreude. Und da fing das Problem an. Und wenn ich das geguckt habe, und das ist ja der Vorteil, ne, dass oder das Schöne als Christ, Jesus lebt in uns und er macht sich bemerkbar. Und wenn ich das geguckt habe, war es, als wenn so ein Gefühl in mir ist, als wenn Jesus sagt, Mensch, guck dir das doch nicht an. Wenn dir das passieren würde, wirst du da auch nie lachen. Naja, aber wie gesagt, was muss passieren, damit man was umsetzt, was Jesus anstößt? Das hat noch nicht gereicht, dieser Gedanke. Eines Tages habe ich meine Kinder zum Kindergarten geschafft und der Parkplatz davor ist ein bisschen eng. Und beim Ausparken, als Kind hatte ich abgegeben, ausgeparkt, so puff, hinten ans Auto rangefahren bei jemand anderem. Mein Auto war alles gut, aber bei einem anderen war der Scheinwerfer kaputt und da musste ich halt warten, bis der kommt. Und haben wir geklärt, schnell, der geht zur Werkstatt, hat er gesagt, und gibt mir Bescheid, was es kostet. Und dann fahre ich nach Hause und ich sehe das noch vor mir, ich laufe durch das Tor von dem Mietshaus, wo wir wohnen. Und unter diesem Tor war der Gedanke, das kostet dich jetzt 50 Euro. Und ich wusste in dem Moment sofort, als wenn Jesus zu mir sagt, hör dir, ist das passiert, was du gestern Abend angeguckt hast. Ich dachte, Mist, schade um die 50 Euro. Ein paar Wochen später, ich kam gerade von einer Veranstaltung, ich war völlig erschöpft abends, aber gleich ins Bett gehen war auch nichts. Also was habe ich gemacht? Ich habe einen Kirschjoghurt rausgeholt. Wer mag Kirschjoghurt? Das ist grandios, oder? Es ist der Lieblingsjoghurt von uns Deutschen übrigens. Es war jetzt nicht ganz so abgebildet, ist vielleicht im Erzgebirge anders. Aber lassen wir es mal. Kirschjoghurt mit Schokoraspel und... Oh, lecker. Genau. Und Kirschjoghurt einfach so essen ist ja nichts. Also habe ich den Laptop aufgeschlagen und wenn du YouTube öffnest, wird dir ja das angezeigt, was du zuvor geguckt hast. Ne? Fail Compilations über Hochzeiten, was alles so bei Hochzeiten zum Desaster werden kann. Also Bräute, die in Tümpel stürzen und Torten, die explodieren und was weiß ich. Naja, und wie gesagt, du haust dich weg vor Schadenfreude. Du sitzt davor und denkst, naja. Am nächsten Tag bin ich wieder zu einer Veranstaltung gefahren. Es war Oberlichtenau, A4. Und da ist ja dieser McDonald's, eine Tankstelle. Und ich fahre dort raus, weil der Tank leer ist. Geht tanken. Und will bezahlen, greife meine Tasche, will den Schlüssel rausholen. Das Handy fällt runter. Tuff, Spider-App. Und ich muss an dem Abend, ich erzähle noch ein bisschen was gleich sagen. Nicht alles, wenn du mit dem Auto anfährst, ist eine Erziehung Gottes. Und nicht jeder geplatzte Touchscreen ist irgendwie eine Erziehung Gottes. Aber in dem Moment, das Ding lag unten, ich guck's an, das war schon 150 Mal runtergefallen, nie ist es zerbrochen. Ich dachte schon manchmal, das ist unkaputtbar, war es doch nicht. Aber in dem Moment wusste ich, es war, als wenn Jesus sagt, wir können das Spiel schon noch ein bisschen spielen, es wird halt immer teurer. Also jetzt im Nachhinein lache ich über diesen Gedanken. In dem Moment war es mir nicht zum Lachen, weil ich dachte, es wird wirklich teurer. Wisst ihr, bei mir ging es um Schadenfreude. Und Schadenfreude, vielleicht denkst du jetzt, ach, was ist denn das? Macht doch jeder. Aber weißt du, Schadenfreude ist eine Charaktereigenschaft, die du im Herzen von Jesus nicht findest. Es ist ja nicht so, dass dir irgendwas passiert und Jesus stupst einen Engel an und denkst, der Frank, guck mir den an. Oh, da hatte ich einen schlechten Tag, als ich den geschaffen habe. Naja. So ist es doch nie. Dass Gott sich dort einen abfeigst. Nee. Weißt du, Schadenfreude ist eine Charaktereigenschaft, die findest du nicht im Herzen Gottes. Und es ging halt dass Jesus uns ihm ähnlich machen will, uns prägen will. Es gibt einen Begriff in der Bibel dafür, der heißt Heiligung. Dass wir in dieses Bild von Jesus verwandelt werden immer mehr. Und Heiligung meint ja nicht, dass Gott hier und da mal an ein paar Ecken ein bisschen rumschleift, sondern Heiligung bedeutet, Jesus macht uns ihm ähnlich. Er lebt in dir und dein Leben soll ein Spiegelbild, ein Abdruck von seiner Schönheit sein, ein Glanz von dem, wie er ist. Und das, was ich tue, entspricht dem, was Jesus tut in meinem Herzen und bewegt. Und das, was du denkst, welchen Gedanken du nachhängst, entspricht dem, wie Gott ist und so weiter und so fort. In der Bibel steht dann mal, wenn Christus, der euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Das heißt, wenn Jesus diese Weltzeit irgendwann mal beendet, wenn er wiederkommt, dann werden alle Leute die Herrlichkeit von Jesus sehen und werden sagen, wow, und seine Kinder, die sind ja wie er. Und alle Leute werden dann sehen, dass die Nachfolger von Jesus ein Spiegelbild von ihm sind, seine Herrlichkeit teilen. Und dafür ist eins notwendig, damit das geschieht, ist eins notwendig, und zwar, du musst töten lernen. Du musst töten lernen. Jesus fordert uns auf zu töten. Ich lese dir das vor, Kolosser 3, Vers 5. Tötet, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Und dann gibt es eine Aufzählung, eine ganze Litanei, sexuelle Unmoral, das meint jede gelebte Sexualität außerhalb einer Ehe. Dann kommt Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen, Habgier, die nichts anderes als Götzendienst ist und so weiter und so fort. Es gibt zwei Arten von Menschen. Menschen, die unter Gottes Segen leben und Menschen, die unter Gottes Zorn leben. Kinder des Segens, die töten alles in ihrem Herzen, was nicht sich in Gottes Herz findet. Und Kinder des Zorns lassen einiges von dem in ihrem Leben am Leben, weil sie sich Jesus nicht uneingeschränkt hingeben wollen. Das heißt jetzt nicht, dass du unter Gottes Zorn bist, wenn du noch mit Dingen ringst. Das meint's nicht. Ich kämpfe mit so manchem noch, wo ich weiß, wie Jesus ist, wenn ich in die Bibel reingucke und merke, ich will was ganz anderes eigentlich. Aber ich will mich nicht damit abfinden und ich finde mich nicht damit ab und sage, Jesus, verändere mich. Aber da, wo wir uns mit Sünde abfinden und sagen, ach, machen doch alle, ist halt so, leben wir unter Gottes Zorn. Wenn du in deinem Leben Sünde nicht erbarmungslos tötest, lebst du unter Gottes Zorn. Die Bibel sagt, wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Ich rede liebend gern, wirklich liebend gern über Gottes Liebe. Ich rede gern darüber, wie wertvoll wir Gott sind, was er für ein Vater ist. Aber man kann schnell vor lauter Wertschätzung verdrängen, wie abgrundtief Jesus Sünde hasst. Und Sünde ist ja, vielleicht weißt du das, aber ich sage es nochmal, das ist ein Bild aus dem Sport unter anderem. Bei Sünde ging es, Hamartia ist das Wort, ich glaube im Griechischen oder so, ne? Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber Hamartia heißt es. Und es war so, Bogensport zum Beispiel vor 2000 Jahren, die Reichen haben Bogenschießen gemacht. Ne? Und damals gab es ja noch keine elektrische Anzeige, ob du jetzt getroffen hast oder nicht. Da stand ein Sklave neben der Zielscheibe. Und wenn der Pfeil geschossen war und der Sklave noch reden konnte, musste der halt rufen, ob der nur getroffen hat oder nicht. Und wenn der Pfeil daneben ging, also am Ziel vorbei, dann hat der Sklave gebrüllt, Hamartia, also Sünde, ging am Ziel vorbei. Und manchmal merke ich, wie mir das gar nicht so bewusst ist, wie abgrundtief Jesus es hasst. Sünde in unserem Leben, Dinge, die am Ziel vorbeigehen, die uns aus dieser Beziehung mit ihm wegtreiben. Und er hasst es, Sünde, weil es ihm das Leben gekostet hat. Und Jesus wird sich niemals mit Sünde in meinem Leben anfreunden und auch nicht in deinem Leben. Und deswegen hat er mich auf eine recht interessante Art und Weise darauf aufmerksam gemacht, dass ich mir seinen Zorn einhandle, dass ich seinen Segen verliere, wenn ich weiter dieser Schadenfreude Platz gebe in meinem Leben. Es braucht einen kaputten Scheinwerfer und meinen Touchscreen, ne, bevor ich mich entschieden habe, damit dass das jetzt Schluss sein soll. Damit war der Kampf ja noch nicht zu Ende, aber es war ein Anfang gemacht. Und wenn die Bibel sagt, also ich habe das oft gelesen, diese Stelle schon, und dann tötet das in eurem Leben, was ob drüber weggelesen, ist ja die Frage, wie töte ich denn Sünde? Wie töten wir denn? Also eins ist klar, töten passiert nicht einfach mal so. Du sagst, huch, jetzt habe ich jemanden getötet. Also in der Regel ist, wenn es um Töten geht, ist Kraft dahinter. Da ist ein Wille dahinter, da ist ein Plan dahinter. Kannst du dir eben Krimi dir angucken. Und jetzt ist die Frage, und darüber will ich heute Abend mit euch reden. Die Einleitung ist also vorbei. Wie tötest du Sünde? Wie tötest du Dinge in deinem Leben, die du nicht in Gottes Herz findest? Dinge in deinem Charakter, in deinem Wesen? Das Erste ist, es fängt mit Einsicht an. Das erste Schritt. Es kommt, glaube ich, noch fünf. Ich kam nicht wirklich los von Pornografie. Und ich habe es immer wieder versucht, Seelsorge involviert, immer wieder gekämpft und bin hingefallen. Und ich habe Jesus immer wieder gesagt, Jesus, ich will das nie wieder tun. Nie wieder. Bis zu dem Tag, an dem Einsicht kam. Steht im Römer 7, Vers 18, ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur betrifft. Ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin. Als diese Einsicht kam, hat sich mein Beten geändert. Ich habe nicht mehr zu Jesus gesagt, ich will das nie wieder tun. Also ich habe zu ihm gesagt, Jesus, ich werde diesen Dreck bis zu meinem Lebensende gucken. Denn ich bin so. Ich bin so verdorben. Es sei denn, du greifst ein. Und wisst ihr, das war keine Ausrede, das war keine Flucht, das war keine billige Entschuldigung. Das war einfach nur diese Einsicht, ich bin ein Sklave der Sünde. Das ist nicht einfach nur mal ein krasses Bild, was der Paulus da gewählt hat im Römerbrief. Das ist Wahrheit. Und ich vermute, es war an diesem Punkt, als ich so einiges über Sünde und über Gott kapieren durfte wieder. Das Erste, wenn Kinder laufen lernen und dabei hinfallen, wird der Vater nicht zornig. Naja, wir haben jetzt so einen neun Monate alten Jungen zu Hause und der steht jetzt, und heute habe ich ihn das erste Mal an so einen kleinen Wagen rangestellt, dachte, kann er schon ein bisschen so einen Schritt und so. Naja, ist schon noch ein bisschen jung. Aber irgendwann kommt der Moment, werde ich mit ihm runter in den Hof gehen, werde ihn hinstellen, dann wird er so ein paar Schritte gehen. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn er hinfällt? Wisst schon heute, was ich mache? Da werde ich denken, hoffentlich hat es der Nachbar nicht gesehen. Mensch, mein Junge ist hingefallen. Wenn er wieder hinfällt, werde ich schon anbrüllen und sagen, 12 Monate siehst du schon, wie man läuft. Wie lange denn noch? So ist doch ein Vater nicht, oder? Also ich hoffe, du hast jetzt gemerkt, das war Ironie. Nicht, dass du jetzt rausgehst und sagst, so wird also erzogen. Gleich mitgeschrieben. Weißt du, was macht denn ein Papa, wenn das Kind fällt? Der kommt und hebt es auf. Er ist dem Kind näher als in dem Moment, wo es gelaufen ist. Und wenn es weh tut, dann wird gepustet. Hilft Wunder. Ist alles gut. Werden die Tränen abgewischt. Und dann wird Mut gemacht zum nächsten Schritt. Viele Leute erzählen mir, dass sie sich Gott so fern fühlen, wenn sie wieder Dinge in ihrem Leben getan haben, wo sie merken, das gefällt Gott nicht. Eigentlich wollte ich das doch nicht. Wenn wieder sich so eine Charaktereigenschaft, so eine Macke, die halt verdorben ist, durchgesetzt hat. Und dann kriege ich mit, wie Leute sagen, ich fühle sich Gott so fern in den Momenten. Und ich kenne das nur zu gut. Diese Scham, die dauerte bei mir in der Regel einige Tage, wo ich nicht ganz wusste, kann ich jetzt Gott groß um Dinge bitten? Naja, sagst du lieber mal nur Danke. Weil so ganz tief drin so eine Scham war, was habe ich denn Gott noch zu bitten, so wie ich bin. Und wenn dann ein paar Tage vergangen waren, dann hat sich das so wieder normalisiert. Bis ich irgendwann dann dachte, aber was ist denn das? Zeit heilt doch nichts in meiner Beziehung zu Gott, oder? Das ist ein absoluter Quatsch. Was gaukeln mir da meine Gefühle vor? Hat sich Gott einfach ein paar Tage zurückgezogen, ist an die Ecke gegangen, musste ein bisschen schmollen oder was war denn jetzt? Das Problem, das lag bei mir. Ich hatte Gnade nicht kapiert. Wenn Kinder fallen, ist ihnen der Vater näher als je zuvor, weil er sie aufheben will. Und Gnade heißt, Jesus ist da. Und in meiner Niederlage ist er da, er ist in meinem Dreck da und er kennt mein Herz, das ihm gefallen will, aber irgendwie klappt es nicht. Und er hebt mich auf und ich darf seine Vergebung annehmen. Jetzt, nicht erst in 3 Tagen. Jetzt, wo ich versagt habe, wo ich mich schäme eigentlich. Jetzt darf ich seine Nähe genießen und darf das annehmen. Jesus, du bist da. Mitten in diesem, ich habe es wieder verrissen. Und ich darf annehmen, du bist jetzt da für mich, Papa, und hebst mich auf. Und ich darf mich unter seinen liebenden Vateraugen wissen. Jetzt, nicht erst in 3 Tagen. Und noch was habe ich über Sünde kapiert. In der Regel gehe ich mit Sünde schwanger, bevor ich sie tue. Es fängt immer mit einem Gedanken an. Soll ich doch den fiesen Satz sagen, der mir auf den Lippen liegt? Das ist erstmal ein Gedanke, ist noch nichts gesagt. In der Regel gehen wir mit Sünde schwanger, bevor wir sie tun. Das steht in der Bibel, im Jakobus 1, Vers 14 und 15. Jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden dazu verleitet, Böses zu tun. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Und hier kannst du jetzt alles einsetzen, was für dich eine Versuchung ist. Eine Versuchung, was dich von Jesus wegzieht. Dinge, die sich zwischen dich und Jesus stellen. Es beginnt immer mit einem kleinen Gedanken, mit dem du schwanger gehst. Die Überlegung, ob du nicht doch den Lehrer belügen solltest oder ob du nicht doch mit den Vorwürfen um dich schmeißen solltest, die du ja hast und eigentlich weißt du es ja. Und ob du nicht doch dich in den Mittelpunkt spielen solltest, wieder, weil du die Anerkennung brauchst. Ob du nicht doch deinen eigenen Vorteil suchen solltest. Ob du nicht doch mal wieder, was weiß ich, ein Porno gucken solltest. Oder ob du nicht doch wieder mit anderen dich vergleichen solltest und am Ende stehst du doch wieder minderwertig da. Doch lieber ein bisschen rumzicken oder doch mehr arbeiten, als es für deine Familie gut ist. Was auch immer. Es beginnt immer mit einem Gedanken, mit dem du schwanger gehst. Immer mit einer Begierde, die bei dir getriggert wird, die dir was bringt. Und das ist übrigens ein geistliches Gesetz. Nachdem die Begierde schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Wenn ich mich mit dem Gedanken trage, etwas zu tun, was Jesus nicht gefällt, und ich merke, mein Herz ist ein bisschen schwanger, dann werde ich das tun in der Regel. Weil das ist so bei Schwangerschaft. Also wenn das Kind einmal angelegt ist, ne, dann kommt es halt irgendwann raus. Meine Frau war dann halt schwanger und dann wusste ich, da kommt was. Und wisst ihr, das war Einsicht für mich, weil ich wusste, wenn mein Herz schwanger ist, ich muss nicht zu Jesus gehen und sagen, Jesus, ist vielleicht nicht so schlimm und mach mal weg, sondern ich kann zu Jesus sagen, Jesus, ich bin schwanger mit Sünde. Und ich weiß, ich werde das tun, was jetzt in meinem Herzen ist. Es sei denn, du brichst das ab. Das ist für mich ein Bild entstanden, das magst du vielleicht nicht. Keine Ahnung, ich sage es trotzdem, dass ich sage, was brauche ich? Ich brauche einen begierten Schwangerschaftsabbruch. Und ich sage zu Jesus, du siehst mein Herz, meine Begierde ist wieder schwanger. Und setz da jetzt das ein, was für dich eine Versuchung ist. Ne? Jesus, ich weiß schon jetzt, die Sünde wird rauskommen, ich werde sie tun. Es sei denn, du brichst das ab, es sei denn, du tötest das. So rede ich dann mit Jesus oder mit jemandem und auch mit jemandem, dem ich vertraue, dass Leute für mich beten. Das ist so der erste Schritt, Einsicht. Einsicht darin, meine menschliche Natur ist verdorben. Der zweite Schritt ist, wenn wir Sünde töten, glaube, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist und glaube, dass das, was er für dich getan hat, reicht für alles in deinem Leben, was nicht mehr Gottes Ebenbild entspricht oder noch nicht wieder. Für alle Fehler, für alle Verletzungen, die du auch mit dir trägst und so weiter. Ich lese euch einen Vers aus der Bibel vor, den ich sehr liebe. 1. Kolosser 2, Vers 14 bis 15. Gott hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Ich liebe diesen Bibelvers, weil ich auch dieses Bild, was dahinter steckt, liebe. Du musst wissen, dieser Bibelvers, der hat das Bild vom römischen Kriegszug. Der Paulus kannte das, wir kennen das nicht so, deswegen möchte ich es kurz erklären, falls du es nicht weißt. Die Römer, wenn die einen Krieg gewonnen hatten, hatten die fiese Angewohnheit, wenn sie Leute lebendig gefangen genommen haben, haben die nackig gemacht und dann haben die Feinde, die in Gefangenschaft waren, nackig auf den Marktplatz getrieben. Und auf dem Marktplatz waren Tribünen aufgebaut und da saßen die römischen Bürger und die haben dann gejohlt über die nackigen Feinde, weil sie haben halt einen Krieg gewonnen. Und das steckt dahinter. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Bei Luther steht, ihre Macht entkleidet, nackig gemacht. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, Marktplatz, nackig vor allen, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat, Triumphgeheule und Gejohle. Du bist frei, heißt das. Du bist frei, neu zu werden, weil Jesus so absolut allumfassend das besiegt hat, was dich in die Knie zwingen will. Und ich darf das glauben, und ich bleibe mal bei meinem Beispiel da von vorn, dass Schadenfreude nicht länger zu mir gehören muss. Ich bin zu was anderem berufen. Ich bin kein Opfer dieser Charaktereigenschaft. Ich muss nicht immer so bleiben. Es muss nicht so sein, dass dich Jähzorn dein ganzes Leben durch begleitet, weil dein Opa war schon jähzornig, dein Papa war jähzornig, also du auch. Nee, Jesus ist am Kreuz gestorben und auferstanden, damit ein Fluch gebrochen wird und Segen entstehen kann. Und egal wie lang so eine Fluchlinie ist, bei Jesus ist Schluss und da wird Segen draus. Und das hat erstmal noch gar nichts mit dir zu tun. Du darfst es glauben und darauf vertrauen, dass er das gemacht hat. Zweiter Schritt war das. Dritter Schritt. Kämpf mit Gottes Wort. Eine Bibelstelle, die mir in meinen Kämpfen sehr hilft, habe ich euch gerade schon vorgelesen. Er hat die Mächte und Gewalten entmachtet und so. Weißt du, Gottes Wort ist das Schwert in unserer Hand, mit dem wir gegen das ankämpfen können, was uns niedermachen will. Das ist jetzt nicht, dass wir da was in der Hand haben und wir mit unserer Macht. Nee, das ist Gottes Macht, die er uns in den Mund legt, ins Herz. Und ich merke, wie ich für die unterschiedlichsten Versuchungen und Herausforderungen in meinem Leben, ich brauche konkretes Wort Gottes, Bibelverse, die mich in dem Moment stärken. Ich kam gemeinsam mit Daniel von einem Konzertwoche und wir saßen auf einem Flughafen und warteten auf unseren Flieger und ich wusste, dass ich zu Hause allein sein werde. Meine Frau war mit unseren Kindern bei ihren Eltern. Und solche einsamen Tage, die mag ich nicht und sie sind schwer und sie sind voller Anfechtung für mich. Und ich saß auf diesem Flughafen, ich hatte Angst vor diesen zwei Tagen. Und ich habe deswegen zu Jesus gesagt, Jesus, ich brauche von dir ein Wort, an dem ich mich festklammern kann und von dem ich weiß, dass ich siegreich sein werde in diesen zwei Tagen. Ich brauche von dir ein Wort. Sonst ich will diese Tage heil überstehen. Und dann dachte ich einfach an Jesaja 8, Vers 9. Ich wusste nicht, was dort stand, habe es aufgeschlagen. Und dort steht, tobt ihr Völker, ihr müsst doch fliehen. Hört's alle, die ihr in fernen Landen seid. Rüstet euch, ihr müsst doch fliehen. Rüstet euch, ihr müsst doch fliehen. Ich habe den Vers gelesen und dann dachte ich, naja. Also fragt, kommt ein Krieg? Ich wusste nichts damit anzufangen. Und der Flieger hatte viel, viel Verspätung. Und ich bin dort in dieser Flughalle hin und her gelaufen so und dachte, Jesus, was heißt es denn? Und dann dieser Moment, wo wieder eins, was Jesus schenkt, und plötzlich habe ich angefangen, dort so rumzutippeln und dachte, krass. Jesus sagt zu den Feinden, die zu Hause auf mich warten, tobt, ihr müsst doch fliehen. Hört euch das jetzt an, rüstet euch gegen den Frank, ihr müsst doch fliehen. Ihr müsst doch fliehen, rüstet euch, ihr müsst weg. Oh, ich bin mit so einer breiten Brust in den Flieger eingestiegen. Also nicht, weil ich dachte, Frank schafft das. sondern weil ich Gottes Wort hatte. Und ich wusste, damit geht's nach Hause. Egal, was zu Hause auf mich wartet, was sich dort gegen mich gerüstet hat, um mich zu Fall zu bringen, spätestens wenn ich meinen Fuß in meine Wohnung setze, muss es fliehen. Krass. Vielleicht fragst du dich, na, wie kriegt man so einen Bibelvers? Keine Bibel aufschlagen, Finger irgendwo rein, geh hin und erhängt es sich oder so, das ist schwierig dann, ne? Hat manchmal auch schon geholfen. Nein, nicht das, nein, 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 diese Methode. So. Weißt du, was hilft, wenn du sagst, Jesus, ich brauche ein Wort von dir, dann fang an, Bibel zu lesen, schlag's auf. Oder stell ihm diese Frage, vielleicht kommt dir ein Wort in den Sinn. Oder eine dritte Möglichkeit, frag einen Christen, dem du vertraust, und sag, hast du ein Wort für meine Situation, das, mit dem ich kämpfen kann da, was mir hilft? Jesus wird dir ein Wort geben, er wird dich nicht im Regen stehen lassen. Damit komme ich schon zum vierten Schritt, nämlich gehe in die Öffentlichkeit. Wenn du schon jemanden fragst um einen Bibelvers, erzähl ihm, worum es geht. Wir sind immer noch bei der Frage, wie töten wir Sünde? Das erste war Einsicht. Nicht du bist, der Jesus immer wieder verspricht, ich schaffe das schon, Jesus, wart noch kurz, in einem Monat spätestens. Sondern wir dürfen kapitulieren. Das zweite ist Glaube an das, was Jesus am Kreuz für dich getan hat, dass es allumfassend reicht. Das dritte ist, ob bitte dir von Jesus ein Wort für diese Situation, das dich stärkt und das dir eine Hilfe ist, ein Schwert ist für dich. Das vierte, geh an die Öffentlichkeit. Sprich mit anderen Christen über deine Herausforderungen, über die Charaktereigenschaft, die Jesus angesprochen hat und wo du jetzt gerne Veränderung willst. Red mit jemandem darüber. Und weißt du, ich muss nochmal in das Bild vom Töten kommen. Meistens haben Mörder auch Komplizen. Und jetzt ist das wirklich schlimm, Mord. Aber dieses Bild nimmt ja Paulus halt. Und deswegen, um Sünde zu töten, du brauchst Komplizen. Leute, die an deiner Seite sind, die das mit dir durchdenken, deine Lebenssituation, die für dich beten, die dir so einen Bibelvers vielleicht geben können. Weißt du, der Stolz, der sagt mir, rede über deine Versuchungen und über deine Baustellen, erst wenn sie fertig sind, wenn alles geregelt ist. Das sagt der Stolz in mir. Und die Demut sagt, red jetzt drüber. Ich habe meinem Hauskreis von meinem Kampf mit YouTube und der Schadenfreude erzählt. Also 10 Leute, mit denen ich mich jede Woche treffe und miteinander Bibel lesen, miteinander beten und manchen Quatsch machen. Und die haben an dem Abend für mich gebetet. Das Blöde ist halt dann bloß, die Woche später hat tatsächlich jemand nachgefragt, wie war denn deine Woche mit? Und dann kommt der Stolz ganz kurz und sagt, hättest du es noch nie gesagt? Und dann kommt Jesus und sagt, erzähl, wie deine Woche war. Komm, erzähl es. Im Hebräerbrief steht, und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Das ist Gemeinde, aufeinander Acht haben. Nicht gucken und so, was macht der andere falsch, sondern Acht haben, Acht geben. Wo kann ich ihm eine Hilfe sein? Und weißt du, Leute können nur auf dein Herz Acht geben, wenn du ihnen dein Herz zeigst. Wie sollen sie denn sonst Acht geben? Wie soll mein Hauskreis für mich beten, an diesem Punkt, wo Jesus mit mir einen Schritt gehen will, wenn ich ihnen nicht sage, an welchem Punkt Jesus mit mir einen Schritt gehen will und wie es mir damit geht und wie ich da seit 2 Jahren damit kämpfe? Ist eigentlich schon ganz schön blöd, 2 Jahre mit was zu kämpfen, erst dann Freunde zu fragen. Ne? Mist. 5. Punkt. Wenn nötig, such dir ein Umfeld, das dir gut tut und hilft, aus der Sünde rauszukommen und davon fern zu bleiben. Was das meint, vielleicht ein paar banale Beispiele. Wenn deine Freunde oder Freundin um dich herum lästern und du immer wieder dich reinziehen lässt, dann nimm Abstand für eine gewisse Zeit von den Leuten. Bis du stark genug bist, zu stehen. Wenn du zu viel Zeit auf dein Handy vergeudest, dann schalt es ab. ist Fastenzeit. Großartige Möglichkeit. Faste Handy. Ich hab's gesagt, ja. Ist ja wie sterben, oder? Nee, es ist wie leben. Nichts gegen Handy und Smartphone und Internet, aber was raubt uns die Zeit, ne? Das Umfeld ändern. Das ist vielleicht nicht immer erforderlich. Aber ich weiß, ich hab nicht wirklich gut Kontrolle über das, wie ich im Internet Zeit verbringe. Jetzt kam meine Frau irgendwann an und sagt, dass ihre Familie Amazon Prime Account hat und wir jetzt auch Amazon Prime haben, ne? Und dann kannst du halt Filme gucken, bis du dumm und dusselig bist. Das ist ja ohne Ende. Ich bin noch zu einer Zeit aufgewachsen. Meine Lieblingsserie war Cold Seavers. Hey, super. Genau. Cold Seavers. Und da gab's ja Serien, das erkläre ich für die Jüngeren unter uns, die hast du am Mittwoch gesehen und dann musstest du eine Woche warten. Und wir haben das überlebt. Und wisst ihr, Amazon und Netflix und wie sie alle heißen und hinter dem auch der Teufel, die greifen uns bei dem, wo wir schwach sind, bei unserer Ungeduld. Ne? Und ich bin an der Stelle schwach und dann war die Verabredung, nur meine Frau kennt den Code für Amazon Prime. Und nur die darf mir eingeben, wenn ich einen Film gucken kann. Das ist ein bisschen, das zerstört den Stolz von einem Mann ganz schön. Wenn du deiner Frau gehen musst, könnten wir einen Film gucken. Und wisst ihr, dann gibt's die Tricks, dann gibt's ja die Tricks, weißt du, dann muss man ja bloß diesen Code, wenn es auf meinem Tablet eingegeben hat, muss man sich einfach nicht abmelden. Und dann kann man wieder ein bisschen gucken. Und dann habe ich gestern Abend mich wieder abgemeldet. Weil ich weiß, ich muss Sünde töten, ich muss aus dem Umfeld raus, in dem ich immer schwach bin. Das ist der fünfte Schritt, das Umfeld ändern. Vielleicht fallen dir noch viel mehr Schritte ein. Das waren ja für mich fünf einfache Schritte. Ich lese weiter in der Bibel in dieser Kolosserstelle, Kolosser 3, Vers 7 bis 10. Früher, als euer Leben noch von dieser Welt geprägt war, habt ihr euch so verhalten. Doch jetzt ist es an der Zeit, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung und schmutzige Reden aufzugeben. Belügt einander nicht, denn ihr habt eure alte verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt und seid nun neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. Ich liebe das, Jesus ist ständig dabei, uns zu erneuern. Und es hört nie auf, bis wir in den Himmel kommen. Dort werden wir verendet. Und dies geschieht, indem ihr Christus immer ähnlicher werdet, so wie Gott es sich gedacht hat. So hat er sich gedacht, dass wir ihm ähnlich werden. Und das Ganze geschieht nicht aus einer Angst heraus. Bei Heiligung geht es nicht darum, ängstlich nach den Fehlern in deinem Leben zu suchen. Gibt es noch irgendwas, was Gott irgendwie nicht gefallen könnte? So eine fromme Nabelschau und dann der Gedanke dahinter, ich bin eh viel zu schlechter Christ. Darum geht es nicht. Gott ist kein Krümelkacker, kein Meckerheini, kein Nörgel, nur Besserwisser. Es gibt Christen, die fühlen sich immer viel zu schlecht vor Gott. Schlechter als andere Christen, zu viele Fehler haben sie und jedes Missgeschick, jeden kaputten Touchscreen interpretieren sie als eine Strafe Gottes. Also darum geht es nicht. Es hat nichts mit Heiligung zu tun. Eher mit Minderwertigkeitsgefühlen oder mit falscher Demut oder Gesetzlichkeit, Angststörung, was auch immer. Heiligung bedeutet nicht, dass du dich schlecht fühlen musst vor Gott, sondern Heiligung bedeutet einfach nur, ich gehe den Impulsen nach, die Jesus in mein Leben gibt. Und Heiligung bedeutet, ich nehme es an, dass ich ein Heiliger Gottes bin. Ein Heiliger Gottes, bei dem Gott sich alle Mühe gibt, ihn zu heiligen und zu prägen. Ich weiß, wir reden uns nicht als Heilige an. Meine Frau war mal in einer Gebetszusammenkunft und da kommt jemand rein, macht die Tür auf, tritt in den Raum und sagt, stellt sich vor, ich bin der heilige Bernd. Es war ein bisschen komisch für meine Frau, aber er hatte recht. Weißt du, das, ich finde das genial. Gott sagt, du bist heilig und dann fängt er an, dich zu heiligen. In unserer Welt ist es anders. Wir müssen erst auf ein Level kommen und dann gelten wir was. Wir gelten vor Gott als heilig und jetzt heiligt er uns. Weil der Heilige in uns lebt, sind wir heilig. Und Heiligung heißt einfach, ich gehe dem nach, was Jesus mir als Impulse gibt. Sei es beim Bibellesen, beim Beten, sei es in Gottesdiensten, beim Lobpreisabend, sei es in der Schule, sei es im Bus, wenn ich unterwegs bin, oder sei es beim Online-Banking. Im Februar haben, oder wann war es? Anderthalbes Jahr her, oder fast zwei, was haben wir denn eigentlich? Februar 2020. Es ist 2 Jahre her. Mensch, die Zeit rennt. Februar vor 2 Jahren haben meine Frau und ich endlich unser BAföG abgezahlt. Mit 36 Jahren hatte ich das erste Mal keine Schulden mehr. Das war ein befreiendes Gefühl, herrlich. Und ich dachte, oh, jetzt kannst du sparen. Ich komme aus Sosa, die gelten als zamnammerisch. Und das ist nur so eine Verfrömmelung von geizig. Und dieser Geiz, der schlug voll durch. Da habe ich angefangen, meine Einkünfte zusammenzurechnen. Also wenn ich so unterwegs bin zum Predigen oder Konzerte, kriege ich halt dann Honorar. Und wenn ich so eine ganze Woche unterwegs bin, kriege ich ein bisschen mehr Honorar. Und dann habe ich mir das zusammengerechnet, dachte, bis Sommer, oh, was da auf deinem Konto liegt. Schön. So und so viele Evangelisationswochen, so und so viele Konzerte. Das wächst. Irgendwann habe ich gemerkt, dass mich das ganz schön beschäftigt. Ich habe oft auf mein Konto geguckt, wie es wächst. Und wieder war es beim Online-Banking, als wenn so der Heilige Geist sanft sagt, ach, guck doch nicht schon wieder aufs Konto. Vertrau doch auf Jesus. Freu dich doch nicht an dem Geld, was du für deine Predigten kriegst. Freu dich, dass Leute eine Begegnung mit Jesus haben werden. Wenn du singst und predigst, guck nicht auf dein Konto, guck auf Jesus. Aber irgendwie hing ich fest in meinem Traum, jetzt endlich Geld zu sparen. Anfang März war es. Ich freute mich auf das Honorar von der Veranstaltungswoche. 1.000 Euro waren vereinbart. Und ich habe es schon innerlich gesehen, wie es auf mein Sparkonto kommt. Oh, schön. Ich fuhr zu einer Veranstaltungswoche nach Wilkau-Haslau. Und auf dem Weg dorthin dachte ich, das Auto klingt aber komisch. An dem Abend bin ich wieder ins Auto gestiegen, mache das Auto an, steht gerade neben mir ein Automechaniker, sagt er, dein Auto klingt aber komisch. Ja, ist irgendwas davon. Ich fahre in die Werkstatt. Bin nächsten Tag in die Werkstatt gefahren. Die Diagnose, der Krümmer hatte in allen 4 Rohren Risse. Weiß jemand nicht, was ein Krümmer ist? Mal ganz kurz erklären, der Krümmer, also Motor, wenn es gut geht, hat er 4 Zylinder. Und in allen Zylindern sind ja Explosionen von Benzin, aber die wenigsten Autos haben 4 Auspüffe. Und das Bauteil, wo an den Zylindern aus 4 Rohren ein Rohr wird, das nennt man Krümmer. Und der hatte in allen 4 Rohren Risse, explodiert. Puff. Kostenpunkt, was schätzt du? Nein. Pass auf, ist noch besser. Kostenpunkt 900 Euro. Weißt du warum? Ich habe mir angewohnt, von meinem Honorar einen 1/10 zu geben. Und ich muss jetzt nochmal sagen, nicht jeder Auspuff, der kaputt geht, ist eine Strafe Gottes oder Erziehung Gottes. Bitte nicht falsch verstehen. Aber ich stand auf diesem Autohof und ich wusste, worum es geht. 100 Euro gespendet, 900 Euro an die Werkstatt bezahlt. Meiner Frau habe ich den Hintergrund dieser Reparatur nicht erzählt. Erst ein bisschen später. Und es war wieder dieser Gedanke, als wäre Jesus sagt, Frank, wenn du denkst, du musst an dem Geld hängen, was ich dir gebe, naja, dann kann ich es auch wieder wegnehmen. Ich habe erst mal ein Dreivierteljahr nicht mehr aufs Konto geguckt. Jetzt lachen wir, aber ich lache jetzt mittlerweile auch drüber, ne? Damals waren wir nie wie lachen. Aber Kolosser 3, Vers 5, deshalb sollt ihr die Schwächen der Welt in euch töten. Seid nicht geldgierig, denn es ist Götzendienst. Mit Jesus leben bedeutet Heiligung, er prägt uns, verändert uns. Weißt du, Jesus wollte mich davor bewahren, dass Schadenfreude meinen Charakter verdirbt. Ich bin auch Pastor einer Gemeinde, weißt du, mich davor bewahren, dass irgendwann meine Gemeinde sagt, der verletzt ganz schön mit seiner Schadenfreude. Dass Leute Liebe nicht von mir merken, sondern Schadenfreude. Und Jesus wollte mich davor bewahren, dass Geldgier meinen Charakter prägt. Wie oft zähle ich Kollekte, Geld, was gesammelt wird. Und wie viele Pfarrer hat es schon ereilt, dass sie in die Kollekte reingegriffen haben. Manchmal witzeln wir so rum, wenn wir gezählt haben, sagen wir, das reicht für ein Watzke. Das ist eine Kneipe. Wann wird aus Rumwitzeln ernst? Und Jesus wollte mich davor bewahren, dass Geldgier mein Charakter verdirbt. Und ich bin Jesus dankbar, dass er so beim Kleinsten schon anfängt. Dass ich nicht taub werde für sein Reden. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Hebräer 12, Vers 14. Und jetzt könntest du fragen, wie lange dauert denn dieser ganze Veränderungsprozess namens Heiligung? Einfache Antwort, ein Leben lang, bis du in den Himmel kommst. Ich hatte es vorhin schon gesagt, dort werden wir verändert. Ich komme zum Schluss. Paulus sagt, ich bin überzeugt, dass der das etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen wird und bis zu jenem Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Und dann steht weiter im 2. Korinther 3, Vers 17 und 18, der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel. Und wir werden verwandelt in sein Bild, von einer Herrlichkeit zur anderen. Von dem Herrn, der Geist ist. Wir werden verwandelt von einer Macke zur nächsten, von einer Charaktereigenschaft zur nächsten. Erst Schadenfreude, dann Geldgier, dann YouTube, was weiß ich. Und Jesus macht eins nach dem anderen. Aber er macht's. Und er gibt dir Impulse. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Was braucht's, damit du drauf eingehst? Und ich bete jetzt. Jesus, wir danken dir, dass du uns so derart liebst. Dass du unser Leben nicht einfach so dahin gehen lässt, sondern dass du schon bei den kleinsten Anfängen mit deinem Heiligen Geist in uns dich bemerkbar machst und sagst, das passt nicht, das führt dich weg von mir. Und Jesus, ich hätte so gerne, dass wir sensibel sind für dein Reden und wenn du sprichst, darauf eingehen. Jesus, darum will ich bitten für diesen Mut, für diese Liebe zu dir, für diese Erkenntnis und diese Einsicht. Es ist gut, wenn du uns ansprichst. Und was du sagst, ist gut. Und das, was wir loslassen, ist es nicht wert, dass wir es festhalten länger. Jesus, danke, dass du kein Krümelkacker und Meckerheini bist, sondern dass du unser gnädiger Vater bist, der kommt, wenn wir gefallen sind und uns aufhebt. Der Tränen abwischt, pustet und sagt, geht weiter. Ich danke dir, dass wir es dir nicht beweisen müssen, dass wir sein können wie du. Ich danke dir, dass wir es uns eingestehen können, dir, dass unsere menschliche Natur verdorben ist und dass wir diese Welt oft mehr lieben als dich. Aber umso mehr stehen wir vor dir und sagen, Jesus, wenn du nicht tust, ist es verloren. Und danke, dass du es tust, an jedem Einzelnen von uns. Und Jesus, du siehst, was jetzt vielleicht angesprochen ist bei jemandem. Und ich bitte dich, wache darüber, dass es zum Ziel kommt, dass deine Schönheit strahlt. Amen.